Bremen 2 Gesprächszeit.
Die Bremen 2 Gesprächszeit ist heute zu Gast in Bremerhaven im Liberty Hotel, und zwar, um genau zu sein, im Restaurant Mulberry Street bei Küchenchef und Sternekoch Philipp Probst. Hallo Philipp.
Hallo,
vielen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne. Ich freue mich.
Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber wir haben beschlossen, uns zu duzen.
Ja.
Da bleiben wir jetzt einfach mal dabei.
Ja, wir versuchen es.
Ja, natürlich. Philipp, ich habe schon einige Gesprächszeiten gemacht, aber dass ich in so einem schicken Restaurant sitze und bei einer Gesprächszeit auch noch ein Glas Rotwein trinken darf, das ist mir auch noch nicht passiert.
Ja, mir auch noch nicht.
Wollen wir mal anstoßen?
Ja, gerne.
Okay. Also, was hast du da Schönes ausgesucht für uns? Was ist das für ein Rotwein?
Ein Malbec Felino Malbec.
Mhm. Okay, und der zeichnet sich aus durch was ganz besonders?
Durch, gerade offen gewesen. Muss immer anfangen.
Nein, das ist jetzt schon meine Lieblingsantwort dieser Gesprächszeit. Philipp, großartig. Vielen, vielen Dank erstmal.
Gerne, gerne.
Dann probiere ich den mal. Der wird großartig sein. Dankeschön. Ach, der ist wunderbar. Also, wie ich schon gesagt habe, wir sitzen hier in Bremerhaven, und zwar tatsächlich an einem der schönsten Orte, nämlich direkt am Museumshafen. Wir schauen rüber auf den Zoo am Meer. Links von uns ist das Deutsche Auswandererhaus, und der Architekt des Deutschen Auswandererhauses, der hat auch dieses Restaurant gebaut. Und das sieht man auch.
Ja,
ja, also es ist ein ganz, ganz warmer, zeitgleich moderner Ort, der irgendwie so ein bisschen an ein Restaurant aus den 50er Jahren erinnert, in seiner Einrichtung, in der Farbgebung, so auch die Möbel. Wie oft passiert dir das, dass du zur Arbeit kommst und denkst, wow, und dafür werde ich auch noch bezahlt?
Also es ist wirklich so, dass ich, wenn ich hier diese Räumlichkeiten betrete, dass ich das wirklich oft denke. Dass ich denke, so, Mensch, ist das wirklich schön hier, und auch ein bisschen stolz bin, hier Küchenchef zu sein. Und genauso empfinde ich es auch, wenn ich rausgehe. Also wenn ich nach draußen gehe und dann den Hafen hier sehe, das ist einfach immer wieder schön. Ja.
Ich möchte davon absehen, mit dir gemeinsam zu kochen, denn das wäre für dich wahrscheinlich wenig unterhaltsam.
Ja.
Es interessiert mich sehr, aber ich kann es leider nicht. Deswegen haben wir uns vorgenommen, wir essen was Schönes, nämlich was?
Wir essen, ich habe eine Käseplatte für uns bestellt. Ich habe gedacht, das können wir nebenbei so ein bisschen genießen.
Die musst du mir natürlich alle gleich erklären.
Ja.
Und all diese wunderbaren Dinge wird es auch zu sehen geben auf bremen2.de und auf unserer Facebook-Seite. Und darüber, wie man zum Sternekoch wird, was du dir versprichst von deiner neuen Station Bremerhaven und was Bremerhaven sich von dir verspricht, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Mein Name ist Stefanie Giese. Sternekoch Philipp Probst sitzt mir gegenüber im Restaurant Mulberry Street in Bremerhaven. Und Philipp, du hast uns was ganz Tolles zu essen bestellt, und deine Kollegin bringt uns das jetzt gerade. Jetzt bin ich sehr, sehr neugierig.
Ich habe uns zum Snacken eine Käseplatte bestellt.
Mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verschiedenen Käsesorten. Kannst du mir ein bisschen was erzählen über die Produkte?
Also wir haben hier eigentlich zweierlei Käsereien. Einmal eine Käserei von hier und einmal halt ein Maître Affineur. Also der macht das wirklich sehr professionell. Und die Käserei von hier, das ist der Hof Sivan. Und die haben hier einen Boxhornklee und Alter Hans heißt der. Die haben ganz, ganz fantastische Namen für ihre Käse ausgesucht.
Mhm.
Die haben wir immer auf unserer Käseplatte mit drauf, um auch einfach Produkte von hier zu haben und einfach, weil sie gut sind. Und dann haben wir einige aus Frankreich und aus dem Süden von Deutschland. Haben wir einmal den Blauschimmelkäse. Hier haben wir einen, der ist affiniert mit Côte de Provence. Dann haben wir einen Ziegenkäse. Hier haben wir einen Comté. Hier haben wir einen affiniert mit Farn und Gewürztraminer.
Also mit Wein sozusagen?
Ja, genau.
Ah,
genau.
Ja, okay. Mhm.
Also das Affinieren bedeutet eigentlich nur verfeinern.
Mhm.
Und da wird er halt mit verschiedenen Wein oder Substanzen eingerieben, eingelagert, wie auch immer.
Mit welchem müsste ich anfangen? In welcher Reihenfolge, damit die sich gegenseitig nicht überlagern?
Also die mildesten Käse sind jetzt die aus unserer Region hier. Also das sind einfach Hartkäse.
Mhm.
Damit müsste man dann anfangen. Und dann würde man hier den alten Hans essen und dann den Comté. Und dann kann man zu den weicheren Käse gehen.
Okay.
Genau.
Und ich darf heute was machen, was man eigentlich im Radio überhaupt nicht darf. Ich darf nicht nur mit dir ein Glas Rotwein trinken, was ich ganz toll finde. Das hatte ich noch nie in der Gesprächszeit. Lass uns mal anstoßen.
Ja.
Sondern auch noch schmatzen. Das ist eigentlich im Radio auch total verboten. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich bin im Restaurant. Also manchmal läuft es einfach. Okay, dann würde ich jetzt gleich mal mit dem Käse anfangen, den du mir empfohlen hast. Das war der hier, ne?
Genau.
Okay. Oh, der ist ganz köstlich. Nussig. Aber nicht zu intensiv. Sehr, sehr lecker. Und was isst du da dazu? Was ist das?
Das ist ein Feigen-Chutney. Ein Birnen-Chutney. Verzeihung.
Okay. Gut, aber während du weiter isst, mache ich mal so langsam den Mund leer. Ich habe eben schon gesagt, dass wir im Mulberry Street Restaurant sitzen. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wenn man noch Käse im Mund hat.
Auch ohne Käse nicht.
Auch ohne Käse nicht, dankeschön. Und das ist hier sowohl eine sehr moderne, als auch irgendwie so ein bisschen Retro-Atmosphäre hat. Also ihr habt hier Bilder von der Mulberry Street in New York an den Wänden. Die Farben hier sind so ein bisschen gedeckt. Ihr habt ganz viel Ocker und warmes Grün und eine ganz warme Beleuchtung. Und man guckt hier so raus auf den Museumshafen. Mhm. Das ist eine ganz andere Atmosphäre als das Restaurant, in dem du gekocht hast, als du deinen Stern geholt hast.
Das ist richtig, ja.
Da warst du im Graf Leopold in Rheinland-Pfalz, im Schlosshotel. Das war fast schon, ja, ich möchte fast sagen barock.
Ja, urig. Ja.
Im Vergleich. Inwiefern beeinflusst denn die Atmosphäre des Ortes, an dem du kochst, den Stil deiner Küche?
Die Atmosphäre beeinflusst das und die Umgebung. Also es war ja jetzt so, dass ich da in der Eifel war und um uns herum gab es einfach nur Wald. Mhm. Das beeinflusst einfach die Zutaten sehr stark und auch den Geschmack und auch die Temperaturen außen. Das beeinflusst einfach alles so ein bisschen. Jetzt hier ist es halt so, wir sind ein sehr offenes Konzept. Also wir haben uns ja die Mulberry Street ausgesucht, weil da viele Kulturen aufeinandertreffen. Das ist einmal Little Italy und Chinatown und auch Amerikaner fehlen da nicht. Und es ist einfach das Kulturelle, was uns da so reizt an dieser Mulberry Street und dieser Offenheit, dieser Weltoffenheit.
Du hast im Leopold deinen ersten Stern dir erkocht.
Genau.
Wie funktioniert das genau?
Beim ersten Stern wird vorrangig die Küche getestet. Mhm. Ab dem zweiten oder dritten Stern spielt das Gesamtbild auch eine Rolle, also Service und auch Ambiente und so weiter und so fort. Mhm. Man muss da sagen, hallo, ich bin da, ich würde gerne getestet werden, wer wäre so nett und würdet kommen. Und dann kommen die einfach irgendwann und dann testen die ein und dann kommen die auch vielleicht noch ein zweites oder drittes Mal und ja.
Genau, wie so ist denn das, wenn man denen sagt, ich würde gern getestet werden, schielt man dann so jeden Tag aus der Küche und guckt, na, könnte einer da sein?
Es ist ja so, dass man einfach immer sehr angespannt ist. Also wenn man sobald der Abendservice beginnt, ist man einfach angespannt und dann möchte man seine Gäste einfach auch glücklich nach Hause gehen lassen. Am Anfang habe ich schon immer gedacht, so ist das jetzt ein Test oder ist kein Test da, aber im Endeffekt kann man eh nichts anders machen. Mhm. Also man sitzt ein Gast und denkt sich, der möchte gut essen und dann gibt man einfach alles. Und genau das macht man einfach eigentlich auch beim Tester. Man kann sich da verrückt machen oder man kann es halt lassen.
Und wie erfährt man dann davon?
Unterschiedlich. Es ist so, dass man auch zu einer Gala eingeladen wird. Oftmals ist aber die Mundpropaganda schneller.
Okay. Wie hast du davon erfahren? Wie war das?
Ich habe von einem Lieferanten davon erfahren.
Nein.
Der hat mich angerufen, ja.
Und woher wusste der das?
Ich weiß nicht. Der hat es einfach vorher rausgekriegt.
Du hast vorher schon in mehreren Sterne-Restaurants gearbeitet.
Ja.
War für dich immer schon klar, einen Stern brauche ich unbedingt auch. Das möchte ich unbedingt haben.
Ja. Also ja? Es war jetzt in meiner Lehre, war es mir nicht klar. Aber ich habe einfach unheimlich viel Spaß in der Lehre gehabt. Mhm. Ich fand es unheimlich toll mit dem Kochen. Und ich habe mich bewusst damals entschieden, wenn ich jetzt weiter Koch sein möchte, dann muss es auch richtig gut sein oder halt lassen.
Über deine Ausbildung würde ich gleich gerne noch mal etwas genauer mit dir sprechen. Lass uns noch mal ganz kurz bei der Sterne-Gastronomie bleiben. Mhm. Was hast du zum Beispiel, du hast bei dem Küchenchef Thomas Martin in Hamburg, hast du zweimal gearbeitet mit einem kleinen Zwischenstopp in Neuseeland. Was hast du von dem gelernt, was man für Sterne-Gastronomie unbedingt wissen muss?
Bei Herrn Martin damals stand der ganz stark im Fokus, der Geschmack. Wir haben immer das Gleiche vorbereitet. Klar wechselte die Karte, aber wir haben immer wieder das Gleiche vorbereitet, jeden Tag. Und er hat es jeden Tag neu probiert, also jedes Stück. Mhm. Und dann ist er durch die Küche gelaufen, hat überall seine Nase reingesteckt, sag ich mal, und hat es gekostet.
Machst du das auch?
Ja.
Ich habe mal gehört, das wichtigste Arbeitsgerät eines Sternekochs ist die Pinzette. Stimmt das?
Nein.
Nee.
Also es ist natürlich so, dass wir gerne bezeichnet werden nach Pinzettenköche oder so. Mhm. Aber wir brauchen einfach immer noch den Ofen und den Herd. Und das wichtigste Gerät ist Messer und Brett einfach.
Irgendwas anderes, wo du sagst, dieses Arbeitsgerät braucht man, um Sternekoch zu sein?
Dieses Arbeitsgerät braucht man, um Sternekoch
also
zu sein?
Also 20 Messer aus Japan.
Ah. Nee. Also 20 Messer ist einfach übertrieben. Also man braucht natürlich seine Grundausstattung und die muss immer scharf sein.
Wie viele Messer hast du?
Es könnte sein, dass ich 20 habe, aber ich benutze sie nicht alle.
Okay, alles klar, das ist sehr beruhigend. Es gibt ja Hobbyköche, die behaupten, man braucht unbedingt, ich weiß nicht wie viele Messer, und muss die auch unbedingt mit in den Urlaub nehmen, denn anders geht es nicht.
Ja.
Also diesen Mythos hätten wir jetzt gerade schon mal aufgeklärt. Mhm. Ist bei dir eigentlich in den vergangenen 2 bis 7 Jahren auch mal in der Küche irgendwas schiefgegangen? Mal was angebrannt oder?
Jeden Tag.
Ernsthaft?
Natürlich. Wir haben ja Servicezeiten von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends. Und in dieser Zeit passiert so viel, da geht immer mal wieder was zu Bruch, sag ich mal.
Aber hast du noch ein Gericht, vor dem du Respekt hast?
Respekt habe ich vor allen Gerichten eigentlich. Auch wenn wir jetzt eine Käseplatte machen, steckt da einfach viel Arbeit drin. Also der Affineur, der hat da einfach enorm viel Arbeit reingesetzt und die kommt hierher und dann muss man die auch vernünftig präsentieren. Oder halt auch, wenn man jetzt überlegt, dass die Sellerieknolle, die wir jetzt da drauf haben, die hat ein Bauer mit Schwerstarbeit vom Feld geholt.
Du bist ein echter norddeutscher Junge. Du bist geboren und aufgewachsen in Oldenburg-Bimmerstede. Das ist eine eher ländliche Gegend im ganz südlichen Zipfel von Oldenburg. Mhm. Und wie man von dort über die Pfalz nach Neuseeland und zurück nach Bremerhaven kommt und wie man so ein guter Koch wird wie du, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Sternekoch Philipp Probst, jetzt Küchenchef im Mulberry Street Restaurant in Bremerhaven, wurde 1983 in Oldenburg geboren. Wie war das da so?
War toll.
Ja?
Ja. Mhm. Große Familie und viele Nachbarn, viele Nachbarskinder und es ist, glaube ich, so, wie man sich das vorstellt. Mhm. War alles gut.
Du bist aufgewachsen in einem Haus mit 4 Geschwistern. Mhm. Was war dein Lieblingskindergericht?
Mein Lieblingskindergericht? Es war, glaube ich, Reis mit Fleisch und Ketchup.
Ja, komm, endlich sagst du auch mal sowas.
Ja.
Würdest du sowas noch essen heute oder würdest du bei Reis mit Ketchup sagen, um Gottes Willen?
Ja gut, Reis mit Ketchup ist jetzt nicht so, wo ich denke, so, das würde ich mir jetzt machen. Ich würde es essen, ja.
Du hast 2 kleine Kinder, 5 und 3, junge Mädchen.
Richtig.
Essen die auch sowas?
Die sind pingelig, sag ich mal.
Ja, haben die das von Papa?
Ja, nee, ich esse ja eigentlich alles. Die sind da eher schon so ein bisschen schwieriger, ja. Also gerade mein Sohn, sein Lieblingsgetränk ist zum Beispiel Holundersaft. Und das ist ein bisschen merkwürdig, aber er kennt das halt, weil wir das immer schon getrunken haben.
Okay.
Und Quittenmarmelade und so, das ist so seine Lieblingsmarmelade. Man könnte ihn jetzt nicht eine Erdbeermarmelade andrehen.
Das hast du jetzt davon.
Ja, hätte ich immer Erdbeermarmelade gemacht.
Welche Rolle hat denn bei euch zu Hause, ne, mit 5 Kindern dann insgesamt, welche Rolle hat denn Kochen und Essen gespielt?
Also wir haben immer zusammen gegessen, morgens, mittags und abends. Und auch ohne Ausnahme eigentlich. Und da wurde der Tag besprochen, was haben wir gemacht, was haben wir erlebt. Meine Mutter hat gut gekocht, meine Schwester hat gut gekocht, meine Oma hat gut gekocht.
Und du?
Ich habe das dann erst gelernt und konnte mir auch so das ein oder andere von denen abgucken.
Kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal gekocht hast und was das war?
Ja. Ich habe als Kind immer gerne Karamellbonbons gekocht.
Das durftest du? So eine Schweinerei?
Ja.
Mit wem? Mit Oma?
Ich weiß gar nicht, ob ich das durfte. Aber es war wirklich so, dass ich das oft gemacht habe und auch lecker fand.
Und wann war dir klar, dass du Koch werden möchtest?
Ich wollte als Kind schon immer Koch werden, aber ich habe es aus den Augen verloren. Also ich wollte dann irgendwann mal irgendwas anderes werden und war mir auch nicht sicher, was mache ich in meinem Leben. Und so richtig ganz klar, wann ich Koch werden wollte, war wirklich bei der Lehre.
Wie war denn Schule? Mochtest du das?
Spannend.
Nee. Spannend?
Also Schule, ich habe ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, dass mir einfach das Berufsleben gefällt. Und ich glaube, da kann man schon sehen, wie willkommen ich mich in der Schule fühlte.
Okay.
Also es war einfach so, es war nicht so mein Ding.
Ja. Du hast mit deiner Ausbildung angefangen 2002 in Oldenburg. Mhm. Das war zu einer Zeit, jetzt muss er auf den Spickzettel gucken, ich glaube es nicht.
Also 2005 war ich auf jeden Fall fertig.
Das habe ich mir auch notiert. als du 2002 mit der Ausbildung angefangen hast in Oldenburg, da ist gerade die erste richtig erfolgreiche Kochshow von Jamie Oliver gelaufen, also international erfolgreich. Mhm. War Koch da schon so ein angesagter Beruf wie heute oder haben deine Schulfreunde irgendwie gesagt, du willst Koch werden?
Nee, ganz witzig war, dass ich gedacht habe, Mensch, jetzt wirst du Koch. Und dann hatte ich so ein bisschen Zweifel, ob das so wirklich der finale Stand ist. Und dann bin ich zu meinem Kumpel gegangen und habe mit ihm darüber gesprochen und er sagte, Mensch, Philipp, Koch sein ist doch total geil. Mach das doch. Das hat mir irgendwo auch viel Rückhalt gegeben.
Hast du gezweifelt, weil du wusstest, das ist ein harter Job, das sind harte Zeiten, das sind Arbeitsbedingungen, auch irgendwie Standortwechsel und so weiter, sprechen wir gleich noch drüber. Warum hast du trotzdem gesagt, okay, das mache ich.
Ich habe gewusst, dass das ein harter Job ist und dass man auch viele Sachen nicht mehr machen kann. Aber es war mir egal, dass ich viel arbeiten musste, weil es mir Spaß gemacht hat. Ja, mir hat es einfach gefallen.
Du hast angefangen in Oldenburg im Las Tapas und im Le Journal. Mhm. Das heißt, das waren zwei unterschiedliche Richtungen, die du gelernt hast. Also Spanisch und Französisch. Mhm. Das heißt, am Anfang ging es darum, Koch zu werden und zu gucken, welche Richtung ist die richtige für dich? Oder hast du dich für irgendwas von beidem ganz gezielt entschieden? Wie war das?
Es war so, dass ich in Oldenburg einfach nach einer guten Küche gesucht habe. Und das Las Tapas hat auch sehr gut gekocht. Und der Inhaber hat aber dann den Pachtvertrag nicht verlängert, weil er einen anderen Standort gesucht hat. Und dann hat er mich vor vollendeter Tatsachen gestellt, sagt, du gehst jetzt ins Le Journal. Und ich sage, okay.
Oh, ja. So geht das.
Ja.
Ach, guck mal an. Und wie hast du dich dabei gefühlt?
Okay, gerne, habe ich gesagt.
Ah.
Ja. Also es war alles in Ordnung. Wir sind freundschaftlich auseinandergegangen. Das Le Journal hatte einen guten Ruf und ich habe es gerne getan. Und ich bereue es nicht. Ich fand es total schön im Le Journal und war alles gut. Ja.
Eine Ausbildung vom Jungkoch bis zum Küchenchef hat zig Zwischenstationen und die klingen super, aber ich kann sie mir nicht merken, weil sie französisch sind. Mhm. Kannst du mir einmal helfen?
Also
mit Commis fängt es an. Und
genau,
was kommt dann?
Das ist der Jungkoch, das ist der Commis. Mhm. Dann gibt es einen Demi, das ist der Koch, der dem Chef de Party, also dem Postenchef, unterstellt ist. Also Commis, Demi und dann Postenchef.
Und ab welchem Posten macht es richtig Spaß?
Sous-Chef.
Ja?
Sous-Chef oder Chefturner. Chefturner ist ein sogenannter Springer, der springt immer ein, wenn einer krank wird oder wenn einer frei ist. Und das ist ein unheimlich toller, wenn auch stressiger Posten, weil man immer verantwortlich ist für das, was man selber schickt. Also selber kreiert, selber kocht und selber. Und man muss ein bisschen auf das Mise en place seines Vorgängers eingehen. Und das macht das mit dem Chefturner wie auch dem Sous-Chef so spannend.
Das Mise en place ist die Vorbereitung.
Vorbereitung, richtig? Verzeihung.
Ach, ich habe mir wenigstens irgendwas richtig gemerkt. Das ist doch schon mal
die Vorbereitung, genau. Also es ist ja so, dass eine Jus kocht sich ja nicht an einem Tag, sondern die kocht einfach 3 Tage.
3 Tage?
Ja. Bis sie dann irgendwie dann fertig am Gast ist, dann dauert es 2 Tage, ja.
Okay.
Und man muss damit dann einfach arbeiten, genauso wie mit den anderen Produkten. Man schafft es nicht alles selber zu machen. Und oft bei Küchen ist ja so, die sind mit seiner eigenen Arbeit zufrieden.
Ja.
Und da muss man halt wirklich schnell und wirklich clever arbeiten, damit man das so hinbekommt, dass man vor dem Chef stehen kann und sagen, ja, das ist meine Soße.
Ich habe es eben schon gesagt, du hast an 9 verschiedenen Stationen gekocht, beziehungsweise an 8, wenn man deinen Doppelstopp in Hamburg sozusagen nur einmal zählt.
Ja.
Und du hast wirklich echt einen sehr gewundenen Weg gemacht. Also Oldenburg, Helgoland, Ettlingen in Baden-Württemberg, Hamburg, Neuseeland, dann wieder Hamburg, dann Rheinland-Pfalz. Jetzt Bremerhaven. Muss das sein, wenn man als Koch richtig gut werden will, dass man diese ganzen Ortswechsel macht?
Ja, je mehr, desto besser. Ne? Man sollte als Koch immer abwägen, wie viel kann ich jetzt aus dem Betrieb noch lernen? Was kriege ich hier noch raus?
Das heißt also, wenn ich in dieser Rangordnung, in diesen Dienstgraden aufsteigen will, ich muss im Prinzip jedes Mal die Location wechseln, um einen Schritt nach oben zu machen.
Ja, jetzt gerade spreche ich gar nicht von Dienstgraden, sondern eher um das Lernen des Berufes. Also es ist unheimlich wichtig, dass man verschiedene Küchenchefs kennenlernt, verschiedene Stile kennenlernt, um sich selbst auch zu finden, um selber seinen Stil zu finden. Ja. Wenn man die ganze Zeit bei einem bleibt, dann wird kopiert.
Okay. Ja. Neuseeland. Mhm. Ich persönlich finde, dass Englisch in Neuseeland unglaublich schwer zu verstehen. So, und dann musstest du auch noch Fachenglisch sprechen. Das ist ja jetzt kein Feld-, Wald- und Wiesenenglisch, sondern du brauchst Fachausdrücke. Wie schwer war das? Oder ist Küche eine internationale Sprache?
Also Küche, viele Namen sind auf Französisch. Die kann man auch immer wieder verwenden, die versteht dann auch jeder. Aber ja klar, also bestimmte Fischsorten oder das lernt man dann da. Es war eine Herausforderung, aber eine Herausforderung, die ich jedem empfehlen würde, weil ja, es ist einfach wichtig.
Waren die nett zu dir, als du da angekommen bist?
Natürlich.
Ja.
Klar.
Ist das so?
Manchmal.
Okay, weil ganz ehrlich, über den rauen Ton in der Küche, da müssen wir uns gleich nochmal genauer unterhalten. Ja. Mit welchem Produkt hast du in Neuseeland zum ersten Mal zu tun gehabt, wo du gedacht hast, bitte was? Damit arbeitet man?
Ja, mit Farn.
Mit
Farn, ja. Die arbeiten ganz viel mit Farn. Es ist ja das Neuseeland-Flagge und überall ist dieser Farn. Und die kochen auch damit. Genau, mit den jungen Sprossen.
Benutzt du den heute manchmal auch noch oder ist der raus, seit du wieder da bist?
Ja, der ist einfach, es ist so ein Highlight, ich weiß es nicht.
Okay, gut. Ja. Mit welchen Produkten du heute kochst, also zum Beispiel Röhrkohl und wie du den in deinen Gerichten unterbringst und generell über den angeblich so rauen Umgangston in der Küche, über den ich schon sehr viel gehört habe und ich glaube viele andere Menschen auch, die gerne Kochshows gucken. Darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Der gebürtige Oldenburger Philipp Probst, heute Sternekoch und Küchenchef im Restaurant Mulberry Street in Bremerhaven, hat in 8 verschiedenen, völlig unterschiedlichen Küchen gearbeitet. Und das seit ungefähr 18 Jahren.
Kann sein. Schon, ja, schon viel jetzt, ne?
Ich habe mich schon geoutet als großer Kochshow-Fan. Und da wird regelmäßig, weiß ich auch nicht, ob das ein Gerücht ist, aber es wird auf jeden Fall immer gezeigt, dieser total raue Ton in der Küche. Stimmt das? Stimmt das überall oder ist das ein Vorurteil?
Ich glaube, stimmt das noch? Ja, so die Frage, genau. Es war, ich weiß nicht, ob es in einigen Küchen noch so ist, schon sehr rau.
Woher kommt das?
Ich glaube, es ist dem Druck geschuldet. Ich glaube, dass die Küchenchefs unter einem sehr hohen Druck stehen und sich selber nicht im Klaren darüber sind, wie sie damit umgehen sollen. Es war viel so, dass da auch getrunken wurde und das passt nicht zusammen. Die ganze Arbeitszeit, Alkohol, der Druck. Und ich glaube, das ist einfach zu viel gewesen. Und den Druck haben die einfach kompensiert.
War das auch so, dass das sozusagen erlaubt und akzeptiert war, dass man in Küchen so miteinander redet? Denn ganz ehrlich, ich arbeite auch in einem Job, in dem arbeiten wir gegen die Uhr. Wenn ich in meiner Redaktion so rumschreien würde, könnte ich sofort meine Papiere abholen. Warum war das in der Küche erlaubt, über Jahre sich so zu unterhalten? Weil das irgendwie so ein geschlossener Kosmos ist? Oder?
Kann sein, ja. Ich kann und will das gar nicht beschönigen. Also es ist einfach gut, dass das vorbei ist. Und es liegt einfach daran, dass sich die Jungküche gewehrt haben. Sie gesagt haben, nee, wenn du so mit mir redest, dann arbeite ich nicht mehr für dich.
Du auch?
Nee.
Nee? Mal eine Situation erlebt, in der du gedacht hast, also jetzt mal ganz ehrlich, so muss das hier nicht sein?
Selbstverständlich. Aber früher war das so, dass wir genug Jungköche hatten. Und die sind jetzt einfach nicht mehr da. Und die, die da sind, sind klug genug zu sagen, halt, stopp. Und auch die Küchenchefs haben sich auch verändert. Die wollen das auch nicht. Die haben das selber erlebt, die wollen es nicht. Und ich glaube, mit diesem Zusammenspiel wird das gut.
Wie bist du denn als Küchenchef?
Also ich schlage nicht, ich haue nicht und ich werfe auch nichts.
Okay.
Aber ich versuche immer freundlich und nett zu sein. In Stresssituationen kann ich auch mal schimpfen.
Du kochst im Mulberry Street mittwochs bis samstags von 18 bis 22 Uhr. Wie sieht ein Arbeitstag aus bei dir? Wann fängt der an und wann hört er auf?
Dann bei mir ist das ganz unterschiedlich. Mhm. Ich bin auf jeden Fall immer von mittwochs bis samstags hier. Mhm. Aber ich bin auch manchmal morgens da oder bin auch manchmal montags da. Und bei mir sieht das einfach unterschiedlich aus, weil ich bin verantwortlich für die Küche. Und das beinhaltet einfach alles an Essen, was in diesem Haus serviert wird.
Ich habe es eben schon erzählt, du bist ein junger Vater. Du hast 2 kleine Kinder, 5 und 3. Wie sieht denn so ein Wochenende aus bei euch? Weil ich meine, streng genommen hast du ja nur den Sonntag mit den Kindern.
Genau, also ich versuche immer den Sonntag freizunehmen und da haben auch meine Kollegen dann auch viel Verständnis. Freitags gehen die Kinder ja noch in den Kindergarten, dann hole ich die noch ab. Allgemein glaube ich, dass ich nicht so viel weniger Zeit habe als ein anderer arbeitender Mensch.
Merken deine Kinder das schon, dass du am Wochenende nur an diesem einen Tag da bist oder sind die noch zu klein dafür?
Nee, die wissen das. Oft ist es so, dass die sagen, ja, Papa, warum bist du noch hier? Du musst eigentlich zur Arbeit.
Echt?
Ja. Und dann sage ich, ich habe heute frei und dann ist die Freude groß.
Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du zu Hause nur dann kochst, wenn es schnell gehen muss. Oder
wenn meine Frau nicht kochen will.
Genau.
Ja, das hat sich verändert.
Ja, ist das so?
Ja, es hat sich verändert. Also wir haben zu Hause jetzt so eine Küchenhexe, kennt man das?
Nee.
Eine Küchenhexe, das ist so ein Stangenofen. Das heißt, das haben die früher haben die da immer drin gekocht und auch geheizt und so weiter und so fort. Und ich koche da drauf immer. Also ich mache unten das Feuer an, dann habe ich so eine riesen gusseiserne Platte, die erwärmt sich und das finde ich total spannend.
Und was gibt's dann zu Hause so?
Alles, was die Kinder mögen. Heute gab es Fische mit Spinat und Kartoffeln.
Aber Fischstäbchen wahrscheinlich nicht, ne?
Mein Sohn liebt Fischstäbchen.
Ja?
Aber es gab keine Fischstäbchen.
Okay, alles klar. Aber würde es möglicherweise geben, wenn er sagt, ich hätte gern?
Alles gibt klar. Gibt es. Das ist, ich mache auch Milchreis, ich mache alles, was alle anderen auch essen.
Okay. Wie ist denn das bei dir? Gibt es bei dir mal einen Tag, wo du sagst, oh, heute ein Döner?
Ja, klar.
Echt?
Ich esse das schon und es gibt auch so Tage, wo ich denke, boah, heute habe ich richtig Bock auf einen Döner. Aber es ist nicht mehr so häufig.
Kannst du eigentlich noch unvoreingenommen eine Mahlzeit zu dir nehmen, die andere Leute, die jetzt keine Spitzenköche sind, so wie du, zubereitet haben? Oder passiert da immer gleich sowas mit dem Aroma hätte ich das gemacht? Oder man könnte mit, nee?
Nein, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Ne? Oder wenn ich auch unterwegs bin, dann gehe ich in ein Restaurant, sehe das Ambiente und sehe die Karte und erwarte auch genau das, was dann kommt.
Du, ich habe noch mal eine Frage. Mhm. Warum betonen eigentlich Köche so häufig auf der ersten Silbe und sagen Restaurant und Vinaigrette?
Witzig. Das ist einfach total unlogisch. Es ist einfach so, weil man mit so vielen Leuten aus verschiedenen Regionen aus Deutschland zusammenarbeitet. Irgendeiner redet einfach so.
Aber ich bilde es mir nicht ein,
nein,
oder?
Es ist,
danke.
Ja, es stimmt und es ist falsch und gut. Falls ich das mache,
nein,
Entschuldigung.
Ich wollte einfach nur wissen, warum Köche das machen, weil ich immer gedacht habe, das ist so eine Geheimsprache, die ich einfach nicht verstanden habe oder so. Das ist super, aber dann habe ich es mir nicht eingebildet.
Nee, es ist auch immer wieder so, dass ich dann so Zeiten habe, wo ich dann denke, halt, stopp, bring deinen Leuten wieder bei, richtig zu sprechen. Das heißt nicht Restaurant, sondern das Restaurant.
Bei dir auf deiner Facebook-Seite sieht man regelmäßig Bilder von Rezepten, die du dir gerade ausgedacht hast. Also so wie jetzt gerade hattest du eine Tannennadel Vinaigrette. Keine Vinaigrette, sondern eine Tannennadel Vinaigrette. Erdbeere mit Fenchel und weißer Schokolade oder wie ich eben schon gesagt habe, Röhrkohl, nämlich Meeresstrand-Dreizack kann man das auch nennen.
Ja.
Wie kommst du auf solche Rezepte? In welchen Situationen passiert das? Was passiert, wenn du solche Produkte vor dir hast? Was passiert da?
Ja, also es gab eine Zeit, da habe ich ganz viel Ärger zu Hause gekriegt, weil ich alles probiert habe, was am Straßenrand wuchs.
Okay.
Das hat sich aber gelegt. Jetzt weiß ich, wie es schmeckt. Es war so ein bisschen, als wäre man wieder 3 Jahre alt und müsste nochmal alles gucken, riechen und schnüffeln. Mhm. Es ist einfach Alltag. Bin viel im Garten unterwegs zu Hause. Und dass man viel mit Nadelbäumen machen kann, das ist jetzt auch schon recht bekannt so. Das Aroma von Fichte und Douglasie und so weiter ist einfach Wahnsinn. Und daher kommt das einfach, dass man immer mal wieder denkt, ich würde das gerne mal wieder einbauen, weil man möchte ja auch, dass der Gast, der dann hier in das hoffentlich bald Sterne-Restaurant kommt, auch etwas isst, was er woanders noch nicht gegessen hat. Und das auch genießen kann.
Du hast eben erwähnt, der Farn aus Neuseeland, der muss jetzt nicht unbedingt noch eine Rolle spielen hier bei dir.
Ja.
Aber ist da noch irgendwas dabei, zum Beispiel bei dieser Tannennadel-Vinaigrette, sind da noch Einflüsse aus Neuseeland irgendwo dabei, die man wiederfindet?
Es ist einfach, ich kann das mal mit einem Wein vergleichen. Also wenn man jetzt einen Wein trinkt von der Mosel, dann versteht man den am besten, wenn man mal da gewesen ist. Es ist irgendwie merkwürdig, aber wenn man die Menschen kennengelernt hat und den Boden gesehen hat und die Jahreszeiten da erlebt hat und so, dann kann man am besten verstehen, wie der Wein da schmecken könnte. Ja, und so ist das einfach auch mit den Reisen. Ich war ja nicht nur, ich war ja auch in China und Malaysia und Singapur und war da überall essen. Also es war einfach so, dass ich da ganz viel essen war, auch in Neuseeland. Und da nimmt man halt immer wieder was mit.
Gibt es ein Produkt, also abgesehen von Tiefkühl- und Fertigsuppen und Soßen und so weiter, bei dem du sagst, das kommt mir in keins meiner Gerichte, weil es schmeckt mir einfach nicht?
Ich esse ja nicht so gerne Rosinen, aber in Gerichten finde ich sie ganz toll manchmal. Es ist einfach so ein Geschmacksbild, auf das man hinarbeitet und dann versperrt man sich auch nicht vor Produkten, die man nicht favorisiert.
Darüber, welche Rolle Wettbewerb in der Gastronomie spielt und welche Probleme es für euch als Köche bedeutet, qualifizierte Mitarbeiter zu bekommen. Denn du hast eben schon gesagt, Jungköche lassen sich heute echt nicht mehr alles gefallen. Darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Ich sitze zusammen mit dem Sternekoch und Küchenchef Philipp Rupst im Mulberry Street Restaurant in Bremerhaven. Direkt gegenüber vom Museumshafen. Eine wunderbare Tourismusmeile, muss man sagen, hier in Bremerhaven. Denn hier sind die Hafenwelten, hier ist der Zoo am Meer. Es ist jede Menge Publikumsverkehr hier. Philipp, du hast schon gesagt, in der Saison ist hier richtig ordentlich was los, ne?
Ja, man hat manchmal das Gefühl, man ist hier auf einer Insel. Also irgendwo klappt sich hier alles hoch, wenn man die kalten Jahreszeiten anbelangt. Aber im Sommer ist es hier wie auf einer Insel.
Mhm. Ja. Im Hintergrund, das hört man, ist hier das Abendgeschäft in vollem Gange. Wie schwer ist das für dich, hier am Tisch zu sitzen und nicht mitzumachen?
Also wenn jetzt noch 1, 2 Gäste kommen, dann stehe ich auf und gehe.
Meinst du, kriegst alleine nicht hin ohne dich?
Doch, das schaffen die. Ich habe da vollstes Vertrauen. Aber es ist natürlich immer noch so ein bisschen, dass man wenn man mal wieder auf die Teller guckt, die hier vorbeilaufen.
Bist du denn zufrieden?
Ja, ist ja schon.
Gehobene Gastronomie zu etablieren ist, glaube ich, in Deutschland nirgendwo einfach. Und wir in Norddeutschland sind jetzt nicht gerade bekannt für unsere Sterneküche. Also Bremen, Bremerhaven, auch große Teile Niedersachsens sind da irgendwie schon häufiger leer ausgegangen. Wie war das, als du hergekommen bist? Hat dir das Sorgen gemacht? Weil du kommst aus einer sterneverwöhnten Gegend ursprünglich. Wie war das?
Stimmt, ja. Also es war für mich als Norddeutscher immer schon irgendwo reizvoll, hier wieder herzukommen mit einer gehobenen Küche. Es ist nicht so einfach wie in, ich weiß nicht, Rheinland-Pfalz oder auch Hamburg oder so. Die haben viele Sterneküchen, viele gute Küchen. Und nichtsdestotrotz habe ich viele Gäste kennengelernt, die das gerne hätten und sich darüber freuen und dann gesagt haben, Mensch, ich finde es toll, dass ihr euch sowas traut. Das ist immer wieder Balsam für die Seele. Und ich freue mich, dass die immer wieder kommen. Und ja, ich hoffe, die hören das.
Wie macht man denn das üblicherweise, wenn man eine Sterne-Gastronomie etablieren will? Setzt man die dahin, wo ohnehin schon viele Leute sind? Oder setzt man die Sterne-Gastronomie einfach an einen schönen Ort und sagt, und dann werden die Leute schon kommen? Wie funktioniert das genau?
Ich glaube, sowohl als auch.
Ja.
Es ist jetzt so, dass ich viele Orte schon gesehen habe, wo man denkt, so, hier ist ja gar nichts. Also man muss da anreisen, um das zu essen. Und die Leute, die da eine Sterne-Gastronomie aufgebaut haben, die haben einfach langen Atem gezeigt. Ne?
Wie ist denn das hier? Habt ihr eher sozusagen Touristen aus den Hafenwelten, aus dem Auswandererhaus, möglicherweise auch noch vom Fischereihafen oder aus dem Klimahaus? Oder sind es eher Leute, die ganz gezielt herkommen, deinetwegen?
Es ist so, dass wir ja noch so ein bisschen leicht versteckt sind hier in Bremerhaven. Ich aber glaube, dass das ein Anziehungspunkt wird für das Hotel. Wenn wir einen Stern bekommen sollten, ist es, glaube ich, eine Anziehung für unsere Gäste. Es ist so, dass wir Gäste haben, die einfach 2-3 Tage hier sind und sich dann freuen, nochmal über ein gehobenes Essen. Und es ist so, dass Gäste, die mich schon kennen, kommen. Und es ist so, dass wir Bremerhavener haben, die uns einfach ausprobieren. Und über die Bremerhavener freue ich mich besonders.
Zumal Bremerhaven jetzt ja auch nicht als eine unglaublich reiche Stadt bekannt ist. Also ist das auch etwas, wo du am Anfang gedacht hast, na, wenn das mal gut geht? Oder hast du gedacht, nee, eine Klientel für diese Küche gibt es überall?
Bremerhaven hat schon auch gut betuchte Menschen hier. Und ich habe das mit dem Aufschwung dieses Hafens eher so gesehen, dass es hier wohl anlaufen könnte.
Hier gibt es bei dir im Restaurant gibt es zwischen 3 und 7 Gängen, also wenn du kochst sozusagen, da wären wir dann bei 3 Gängen mit Wein bei ungefähr 100 Euro, also bei 98 Euro und bei 7 Gängen mit Wein sind wir bei 178 Euro. Mhm. Was wird am ehesten abgerufen, zu welchen Gelegenheiten? Welche Leute sind das, die sich meinetwegen hier ein 7-Gänge-Menü bestellen?
Es wird meistens 6 Gänge gegessen.
Ehrlich?
Es ist, ja. Also es gibt auch den einen oder anderen, der testet mal 3 Gang aus. Aber 5 bis 6 Gänge ist so, wo ich sage, das bestellen die meisten. Und wenn die dann noch Lust haben, dann bestellen sie sogar noch den Käse hinterher. Käse macht Spaß.
Na klar, das sehe ich ja gerade. Oder das schmecke ich ja gerade.
Ja, ich habe auch den Käse bewusst ans Ende gesetzt, weil ich mir das immer so vorgestellt habe, wenn ich hier sitzen würde und meine 6 Gänge gegessen habe, dann hätte ich schon einen im Tee. Und dann würde ich hier ganz genüsslich noch mal eine Stunde an meiner Käseplatte rumsetzen. Und mir immer wieder vielleicht was holen oder auch lassen. Aber ja.
Bei der jüngsten Sternevergabe habe ich schon gesagt, Bremen wieder mal Schlusslicht. Spitzenreiter immer Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Gegenden, also vor allen Dingen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, bist du auch lange gewesen. Ja. Was machen die anders als wir Norddeutschen hier? Warum scheint denen das leichter zu fallen?
Ich glaube einfach, dass die eher und schneller die Gäste haben. Also es ist einfach so, dass die da einfach viel essen gehen und die gönnen sich selbst so ein Essen. Und das macht der Niedersachse nicht so viel.
Ich versuche mir das vorzustellen, wie irgendwie so das Gefälle zwischen Deutschland und Frankreich. Ne? Also so in Deutschland, dass man irgendwie immer etwas ein bisschen weniger ausgibt, so fürs Essen und so. Und in Frankreich gibt es eine ganz andere Einstellung dazu. Könnte man so etwas Ähnliches auch für Süddeutschland sagen? Oder ist das jetzt irgendwie, ist das eine Quatschtheorie von mir gerade?
Ich weiß nicht, ob ich das so... Es ist so, dass wir natürlich zu den Franzosen weniger fürs Essen ausgeben, aber die Franzosen auch in vielen Dingen rabiater sind, also sprich ist die Arbeitszeiten und so. Sie sind in Frankreich schon länger besser als bei uns für Köche und dementsprechend schlagen die das Geld auf die Speisen auf. für die Arbeitskräfte. Mhm. Und dass uns das schwerfällt, ja, brauche ich nicht sagen.
Wir haben uns eben schon einmal ganz kurz über das Thema Nachwuchsmangel unterhalten. Insofern, als du gesagt hast, Jungköche lassen sich heute einfach echt nicht mehr alles gefallen, so wie mhm. früher mit Rumschreien und so weiter. Mhm. Der Fernsehkoch Christian Rach, der mhm. gibt zum Jahresende nach 10 Jahren sein zweites Restaurant auf und sagt, der Grund ist Nachwuchsmangel. Mhm. Die DEHOGA sagt, dass derzeit 5000 Stellen nicht besetzt sind. Mhm. Wie merkt ihr das? Wie schwer ist es, Nachwuchs oder richtig guten Nachwuchs zu bekommen?
Es ist nicht nur schwer, guten Nachwuchs, es ist überhaupt schwer, Nachwuchs zu bekommen. Und das merken wir einfach. Es ist einfach nicht so, dass man sagen kann, ich habe noch 3-4 Leute, die in der Küche stehen und mir den Rücken frei halten.
Wenn du mit dem Wissen, das du jetzt hast, über mhm. deinen Job, über deine Arbeitszeiten, über mhm. die ganzen Stationen, die du machen musstest, über den ganzen Stress, der da immer wieder mit drin steckt, mhm. wenn du dich nochmal entscheiden würdest, würdest du es nochmal machen?
Ja, ist einfach irgendwie mein Ding, ne?
Ja?
Ja. Ich mache das auch immer noch gerne und ich habe zum Glück eine Frau und Familie, die das in Ordnung findet, dass ich so viel arbeite. Und also ich würde es immer tun, weil es ist irgendwie, es gehört jetzt einfach zu mir. Es ist, ja, die Art und Weise, wie ich durch die Welt laufe, hat damit einfach zu tun.
Warum ist Kochen der allerschönste Beruf auf der Welt?
Einerseits ist man... Es ist unheimlich abwechslungsreich. Also ich bin draußen am Gast und spreche mit dem und tue so, als wäre ich ganz ruhig. Und dann gehe ich wieder zurück und dann geht der Puls wieder hoch und man arbeitet einfach wie ein Tier und es macht Spaß und man ist unheimlich. Sobald man ein bisschen Freizeit hat, geht der Kopf direkt wieder an und man wird kreativ und man überlegt und man macht und es ist einfach... Also eine Vielseitigkeit in diesem Beruf. Also ich kann den Beruf nur jedem empfehlen.
Ich habe dich zu Beginn unserer Gesprächszeit gefragt, ja. wenn du dich für eine Kochshow entscheiden mhm. müsstest, ne? Ob lieber Restaurant aufräumen oder mhm. mit einem Kollegen betteln oder mhm. ein Porträt von mhm. dir. Wie wäre es mit Radio? Eine Kochshow im Radio, könntest Kochshow du dir das vorstellen?
Natürlich, also ich kann mir alles vorstellen, aber bin schon gern versteckt.
Das wird sich ändern, wenn ja. wir das Facebook-Video mit dir auf ja. die Bremen 2-Seite stellen. Ja. Und die gesamte Gesprächszeit gibt es zum Nachhören auf bremen2.de und im Podcast-Angebot von Bremen 2 in der ARD-Audiothek. Philipp Probst, ich danke dir ganz herzlich, ja, dass die Bremen 2 Gesprächszeit bei dir im Mulberry Street zu Gast sein durfte. Vielen herzlichen Dank, Philipp Probst.
Ich freue mich, danke.
Dankeschön und schönen Tag noch, sagt Stefanie Giese.
Bremen 2 Gesprächszeit.